Willkommen zu Visitenkarten und Wahnsinn, dem Podcast, in dem wir über Filme vor und hinter der Leinwand reden. Der Kultfilm aus dem Jahr 2000, basierend auf Bret Easton Ellis' Roman, begleitet den New Yorker Investmentbanker Patrick Bateman. Ein Mann mit perfekter Fassade, exquisitem Geschmack und einem Hobby, das man nicht auf seine Visitenkarte drucken würde. Zwischen teuren Anzügen, trendigen Restaurants und oberflächlichen Wohlstandsträumen bröckelt Batemans glatte Oberfläche bis Wahnsinn und Realität ununterscheidbar werden. In dieser Folge sprechen wir über Psychopathie in American Psycho.
Doch bevor wir starten, werde ich kurz die Charaktere des Films vorstellen. Der Protagonist, Patrick Bateman. Nach außen wirkt er perfekt angepasst, erfolgreich gepflegt, mode- und statusbewusst. Innerlich ist er jedoch extrem egozentrisch, emotionslos und besessen von Kontrolle, Macht und äußere Perfektion. Er definiert sich stark über Marken, Aussehen und gesellschaftliche Anerkennung und verliert zunehmend den Bezug zur Realität.
Mein Name ist Patrick Bateman. Ich bin 27 Jahre alt. Ich lege Wert darauf, mich in Form zu halten, mittels einer ausgewogenen Diät und eines strengen Trainingsprogramms.
Evelyn Williams, Batemans Verlobte. Sie ist ebenfalls oberflächlich, materialistisch und stark auf gesellschaftlichen Status fixiert. Ihre Beziehung zu Patrick ist mehr eine soziale Vereinbarung als echte Nähe oder Liebe. Paul Allen, ein Kollege und Rivale Batemans. Er verkörpert alles, was Patrick neidisch macht. Erfolg, Selbstsicherheit und soziale Beliebtheit. Allen steht symbolisch für den Konkurrenzdruck in der anonymen Geschäftswelt. Jean, Batemans Sekretärin. Sie ist freundlich, loyal und deutlich menschlicher als die meisten anderen Figuren. Im Gegensatz zu Patrick zeigt sie echte Empathie und Unsicherheit, was sie zu einem moralischen Gegenpol macht. Zum Schluss Timothy Bryce, ein enger Freund Batemans. Er ist selbstbewusst, zynisch und liebt Machtspiele. Bryce repräsentiert die aggressive, emotionsarme Männlichkeit der Elite, in der sich die Figuren bewegen.
Wie bei jedem Film spalten sich natürlich die Meinungen darüber, ob American Psycho wirklich gut gelungen ist oder doch eher eine schlechte Unterhaltung darstellt. Dementsprechend gibt es aber auch viele, denen der Film wirklich gut gefallen hat. So äußert sich zum Beispiel der Autor Bret Easton Ellis in der Charlie Rose Show, bei der er zusammen mit Christian Bale und der Drehbuchautorin und Inszenatorin Mary Harron zu Gast war, sehr positiv über die Verfilmung von American Psycho. Er erklärte, dass ihm der Film sogar in manchen Punkten besser gefalle als ein eigener Roman. Dabei betonte er besonders, dass der Film die zentralen Themen klarer herausarbeite und deutlich mache, dass die Geschichte als Kritik am männlichen Verhalten und toxischer Männlichkeit zu verstehen sei. Außerdem gibt es auch verschiedenste Filmbewertungen, bei denen Zuschauer Kommentare schreiben wie »Harron's Adaption of Ellis' Novel is brilliant, probably better than the book itself« und Harron validates and largely clarifies the work.
Aber das war absolut nicht immer so. Wenn wir mal die rosarote Brille abnehmen und zurück ins Jahr 2000 schauen, merken wir schnell, die Kritiker haben den Film damals teilweise richtig zerrissen. Und genau diese dunklen Seiten der Bewertung schauen wir uns jetzt erstmal an. Warum der Film damals durchgefallen ist? Naja, ein Hauptpunkt war die Gewalt. Viele Kritiker fanden, dass der Film viel zu weit geht. Sie haben nicht verstanden, dass diese Brutalität eigentlich eine Satire sein soll. Stattdessen hieß es oft, der Film sei einfach nur frauenfeindlich und würde Gewalt verherrlichen, ohne einen echten Sinn dahinter zu haben. Dann gab es den Vorwurf der Oberflächlichkeit. Es wurde oft kritisiert, dass man eigentlich gar nichts über Patrick Bateman erfährt. Den Kritikern hat die Tiefe gefehlt. Sie meinten, der Film konzentriert sich zu sehr auf die teuren Möbel und die Outfits, statt eine wirklich spannende Geschichte zu erzählen. Und der letzte Punkt war die Verwirrung. Viele Leute wussten im Kino gar nicht, wie sie reagieren sollen. Ist das jetzt ein blutiger Horrorfilm oder eine lustige Komödie? Weil der Film diesen Mix aus Humor und Mord nutzt, fanden viele Kritiker, dass der Film unentschlossen wirkt und kein klares Ziel hat.
Hey, Paul! Versuch jetzt mal eine Reservierung im Tauschherr zu kriegen, du beschissene, aufgeblasene Mistkerl!
Mit diesen Worten vollbringt Bateman den Mord an seinem Arbeitskollegen Paul Allen, indem er ihm mit einer perfekt glattpolierten Axt in den Kopf schlägt, wobei das Einschlagen im Film nicht direkt zu sehen ist, sondern nur das Blut, das Bateman ins Gesicht spritzt. Besonders auffällig bei diesem Mord ist, dass er in einem sehr skurrilen Setting stattfindet, nämlich Batemans Wohnung, die allerdings gar nicht aussieht wie eine wirklich bewohnte Wohnung, sondern vielmehr durch die weißen Möbel und Lichter einen sterilen Eindruck hinterlässt. Da die Couch sowie der Tisch mit weißen Laken bedeckt sind und unter dem Platz, auf dem Alan sitzt, sogar Zeitung auf den Boden geklebt wurde, wird für den Zuschauer klar, dass Bateman den Mord gut geplant hat, sodass möglichst wenig von seinen teuren Möbeln und auch von seiner Kleidung dreckig wird. Denn kurz bevor er Alan umbringt, zieht er sich über seinen teuren Markenanzug einen Regenmantel. All das bemerkt Alan zwar in seinem betrunkenen Zustand, aber er scheint letztlich doch nicht ganz zu begreifen, was ihm zuvorsteht. Ein weiterer Aspekt, der den Mord fast schon lächerlich wirken lässt, ist, dass im Hintergrund der Popsong Hip to be Square von Huey Lewis and the News läuft, worüber Bateman vor seinem Mord an Alan in aller Ruhe redet und sogar zu dem Song tanzt. Außerdem ist auffällig, dass seine Worte fast wie auswendig gelernt und von irgendwelchen Zeitschriften übernommen klingen, viel mehr als dass er wirklich seine eigene Meinung äußert. Bevor er Alan ermordet hat, gibt es eine Szene, in der man sieht, wie Bateman verschriebene Medikamente einnimmt, was Raum für die Frage lässt, ob sein Verhalten wirklich real ist oder vielleicht doch nur eine psychiatrische Wahnvorstellung. Ob die Morde von Bateman jetzt tatsächlich passiert sind oder doch nur Einbildungen waren, bleibt ungeklärt. Und die Meinungen spalten sich, da es durchaus einige Szenen in dem Film gibt, die man als Indiz interpretieren kann, dass die Morde nicht real sind. Direkt im Anschluss an den Mord an Paul Allen transportiert Bateman Allens Leiche in einem Kleidersack. Als er diesen über den Boden der Eingangshalle des Wohngebäudes schleift, hinterlässt dieser eine Blutspur, doch der Pförtner scheint diese gar nicht zu sehen, da er nur kurz mit einem nüchternen Blick zu Bateman schaut. In der Szene, direkt im Anschluss, in der er den Sack in den Kofferraum eines Taxis legt, ist die Blutspur auf einmal verschwunden und man weiß nicht, ob es wirklich real war oder nicht. Ein weiterer Hinweis auf den Realitätsverlust ist das Gespräch mit ihm und einer Gruppe von Frauen in einem Club, in dem er seine Taten eigentlich gesteht, aber die Frauen so reagieren, als hätte er über was ganz anderes gesprochen.
Was machst du so?
Ich habe meistens mit Mordinstrumenten und Exekutionen zu tun.
Gefällt es dir?
Das kommt darauf an. Warum?
Nun, den meisten Kerlen, die ich kenne, die in der Abteilung Marktinstrumente und Akquisitionen tätig sind, gefällt es nicht sonderlich.
Auch als Bateman in einem Restaurant seinen zuletzt begangenen Mord auf eine Serviette malt und seinen mörderischen Aktivitäten zwar mehr zu sich selbst sprechend gesteht, scheint es so, als ob sein Umfeld gar nichts davon mitbekommt. Vor allem am Ende des Filmes passieren immer skurrilere Dinge, wie zum Beispiel, dass ein Geldautomat ihn angeblich auffordert, eine Straßenkatze zu füttern, woraufhin er eine alte Dame erschießt und ein Polizeiauto zum Explodieren bringt. Anschließend gesteht er all seine Taten seinem Anwalt per Telefon und geht am nächsten Tag in die Wohnung, in dem er seine Leichen aufbewahrt hat, nur um festzustellen, dass alles leergeräumt wurde und die Wohnung sogar renoviert ist. Auch als er mit seinem Anwalt redet, scheint dieser seine Tat nicht für real zu halten, sondern hält es für einen Witz.
Haben Sie meine Nachricht gekriegt?
Herrgott, ja, das war zum Totlachen. Das waren Sie, nicht wahr?
Ja, natürlich.
Bateman tötet Alan und die ganzen Hostessen. Das ist fabelhaft, das ist brillant.
Was genau meinen Sie?
Die Nachricht von Ihnen.
Nach seinem Geständnis glaubt sein Anwalt ihm immer noch nicht, da er in den letzten Tagen zweimal mit Paul Allen essen gewesen sei, was man als wahr ansehen kann oder wiederum als erneutes Aufweisen der Kritik und Satire an der Oberflächlichkeit der Industrie.
Der Film führt uns in das sterile, fast schon laborartige Badezimmer von Patrick Bateman. In einer kühlen, mechanischen Abfolge vollzieht er ein extrem aufwendiges Pflegeritual. Er macht genau 1000 Bauchmuskelübungen, benutzt eine teure Eismaske gegen Schwellungen und trägt nacheinander eine Vielzahl von exklusiven Gelen, Peelings und Lotionen auf. Es ist ein Prozess der absoluten Selbstoptimierung. Während er sich die Gesichtsmaske, eine Art durchsichtige Folie, vom Gesicht abzieht, erklärt er uns in einem ruhigen Monolog, dass es zwar die Idee eines Patrick Bateman gibt, aber kein echtes Ich dahinter steckt, nur eine Hülle.
Es gibt eine Vorstellung von einem Patrick Bateman, die abstrakt ist. Aber es gibt kein wahres Ich, nur eine Entität, etwas Illusorisches.
Was bedeutet das nun psychologisch? Diese Routine ist weit mehr als nur Eitelkeit. Patrick betrachtet seinen Körper nicht als Teil seiner Identität, sondern als ein Produkt, das gewartet werden muss. Psychologisch gesehen baut er sich hier jeden Morgen eine künstliche Maske, um in der Gesellschaft als normal durchzugehen. Dahinter steckt eine tiefe innere Leere. weil er keine echten menschlichen Emotionen wie Liebe oder Empathie empfinden kann, füllt er in diesen Hohlraum mit Disziplin und Materialismus. Das Abziehen der Maske ist das zentrale Symbol. Es zeigt uns, dass seine gesamte Existenz nur aus Oberflächlichem besteht. Er kontrolliert seinen Körper so zwanghaft, weil er das Einzige ist, was er in seiner instabilen, psychopathischen Welt beherrschen kann. Kurz gesagt, er pflegt nicht sich selbst, er pflegt seine Tarnung.
Die Psychoanalyse der 1960er Jahre wird dominiert durch den österreichisch-amerikanischen Psychoanalytiker Heinz Kohat und seine Theorien des Narzissmus. Kohat präsentiert eine neue Theorie des Selbst auf Grundlage der Machtlosigkeit des Kindes und seiner Abhängigkeit von der Mutter. In den ersten Lebensjahren ist das Kind weder in der Lage zu laufen noch zu sprechen. Trotzdem werden seine Wünsche von der Mutter erfüllt. Ob Gegenstände, die der Trieberfüllung oder Wunscherfüllung dienen, nennt man in der Psychoanalyse Objekte. Essen ist ein Objekt, das dem Wunsch des Hungers Abhilfe schaffen kann. Kohat spricht im Kontext der Mutter von Selbstobjekt. Ein Selbstobjekt soll bedeuten, dass die Mutter vom Kind zwar nicht als Teil des eigenen Körpers, aber auch nicht als eigenständiger Mensch wahrgenommen wird. Viel eher ist die Mutter nur da, um die Wünsche des Kindes zu erfüllen. Sie ist nicht Teil des Körpers, aber auch kein eigenständiges Lebewesen. Dieses ursprüngliche Verhältnis muss laut Kohat nach und nach frustriert werden, wenn das Kind erkennt, dass die Mutter ein eigenständiges Individuum mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen ist. Passiert diese erste Frustration zu früh oder zu heftig, treten unheilvolle Folgen in der Psyche des Kindes auf. So kann es etwa zur Herausbildung eines totalen Kontrollwahns kommen, der paradoxerweise auf die erste Erfahrung einer großen Machtlosigkeit zurückgeht. Die Gegenstände scheinen sich diesem ersten Willen des Kindes nach und nach zu entziehen. Darauf reagiert es mit dem, was Kohat narzisstische Wut nennt. Geschieht diese Frustration hingegen erfolgreich, bildet sich ein gesundes Verhältnis zwischen dem Kind und seiner Umwelt heraus.
Ich hoffe, euch hat unsere erste Folge gefallen und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es darum geht, der toxischen Männlichkeit sowie dem übermäßigen Konsum in American Psycho auf die Spur zu gehen.